Ja, hallo und ein herzliches Willkommen hier aus Zypern. Man sieht schon, der Hörer strahlt wie ein Hutschpferd. Hinter uns der Sonnenuntergang. Ja. Wir freuen uns sehr, euch aus Zypern begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, wir sind gut zu hören und schreibt gerne mal in den Chat hinein, ob das passt, ob alles in Ordnung ist. Auf jeden Fall, wie immer, zu Anfang der Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhören gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir Underlyings besprechen, an denen wir aktiv beteiligt sind, sagen wir es natürlich dazu. Wir sind vermutlich an vielen Underlyings beteiligt, dann indirekt über den MSCI World zum Beispiel. Und ja, Dominik, starten wir gleich los. Erster Eindruck von Zypern?
Ja, leider etwas bewölkt, aber trotzdem, also wie man im Hintergrund sieht, also tolle Kulisse und für mich geht dann so ein kleiner Traum in Erfüllung, also traden dort, wo andere Leute Urlaub machen. Ich finde das einfach fantastisch. Es kommen einige Gleichgesinnte, wir werden uns da im Rahmen des Cashflow-Events, was du ja mitorganisierst, mit einigen Tradern umgeben. Wir werden da viele, viele coole Dinge besprechen, coole Seminare haben, sehr coole Vorträge. Ich darf auch einen Vortrag halten am Sonntag. Und ja, für mich geht da ein kleiner Traum in Erfüllung und ich feiere das extrem. Die ersten Leute sind angekommen. Liebe Grüße an die da drüben, die da mittlerweile auch schon da sitzen. Und ja, Thomas, ich würde sagen, ja, wir stoßen mal an.
Zum Wohl.
Alles Liebe.
Revival zum Geld- und Bier-Podcast ein bisschen.
Genau, der Erwin hat sich gewünscht, dass wir heute mit Bier an den Start gehen. Dem kommen wir nach. Da kommen schon die ersten Nachrichten rein. Man hört euch gut, sehr schön, alles top, fantastisch.
Super. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Für alle, die noch nach Zypern kommen, freuen wir uns natürlich auch. Magst du einen kurzen Sneak Peek geben, was dein Vortrag ist? Du hast mich ja schon kurz reinlauschen lassen. Wird cool, glaube ich.
Ja, ich mach's dieses Mal, versuche es ganz anders zu machen, weil ich ja die letzten 4 Jahre zwar sehr erfolgreich, aber sehr, sehr ähnlich vortrage, sehr, sehr rohstofflastig, das wird sich nicht ändern, aber ich werde jetzt verknüpfen mit einem alten Finanzmathematiker, einem Mann, der wahnsinnig tolle Bücher schreibt dafürhalten. Nassim Nicholas Taleb wird das Thema sein, Antifragilität. Und ich versuche das Ganze aufzurollen unter dem Aspekt, wie ein perfektes Depot gebaut werden sollte. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze in der Portfoliotheorie, also Markowitz Portfoliotheorie. Dann gibt es eben Ray Dalio mit seinem The Holy Grail of Investing, wo er halt über verschiedene Assetklassen in die Diversifikation reingeht. Und dann eben auch diesen Nassim Taleb Ansatz, der quasi auf Konvexität setzt. Was Konvexität ist, werde ich dann in dem Vortrag natürlich besprechen. Und wie man ein hochkonvexes Depot baut, was eben antifragil ist, bedeutet, dass es auf beiden Seiten, auf der Long- und auf der Short-Seite, nach oben geht, wenn das passiert. Und das werde ich am Sonntag 1,5 Stunden lang vortragen. Ich schreibe gerade noch dran, also es dauert noch ein bisschen, bis er fertig ist. Aber ich denke, dass es wirklich, wirklich sensationell wird.
Ja, und bis Sonntag ist auch noch viel Zeit.
Ja,
sehr gut. Cool, ja, ich freue mich schon drauf. Ich habe ja schon ein bisschen einen Sneak Peek bekommen, aber wird sicherlich cool.
Schönen Urlaub, schreibt der Wengerboy.
Wir sind nicht im Urlaub, gell? Nur, dass das gleich einmal klar ist. Das könnte einen Bann geben. Also nur für dich, Erwin, wir haben da einen Bann, also wir können dich bannen jetzt, aufgrund dieser Nachricht. Nein, Spaß beiseite. Wir haben heute für euch mitgebracht Intel plus 23%, Phoenix aus der Asche oder Strohfeuer. Wir haben mitgebracht die Halbleiter-Rally, wo es 18 Tage fast nur grün gegeben hat und das seit 1994 der stärkste Anstieg ist sozusagen. Wir haben mitgebracht die Tesla Q1-Earnings. Die Frau Tesla sitzt übrigens da drüben, aber das ist ein anderes Thema. Dann haben wir die FED-Sitzung mitgebracht hier. Was zu erwarten ist diese Woche, Bitcoin auf 78.000, ob das jetzt absolut bullish ist. Und last but not least haben wir noch den DAX mitgebracht, SAP, super im Moment, Rüstung, ganz schwach, ja. Was hat das zu bedeuten? Und vielleicht auch Iran werden wir und Straße von Hormuz werden wir natürlich besprechen. Aber Dominik, fangen wir vielleicht gleich einmal an. Wir haben uns heute in der Recherche mit dem Thema beschäftigt, SAP und Rüstungsaktien. Und du hast ja schon wieder einmal einen Trade ausgepackt, den man nicht nachhandeln sollte. Aber, ja.
Ich mache viele Dinge, die man nicht nachmachen sollte.
Erzähl mal.
Ja, was... Das kann ich ja nicht erzählen.
Aber wir haben natürlich recherchiert und sind drauf gekommen, dass es möglicherweise eine Distributionsphase geben könnte bei Rheinmetall.
Genau, also Rheinmetall schaut wirklich nach einer starken Distribution aus, die gerade die Nackenlinie nach unten durchstößt. Ich meine, du bist der Charttechniker von uns beiden, aber es schaut halt schon wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Die Volumina sind noch ein bisschen fragwürdig, aber sonst von der Charttechnik her schaut das wirklich nach einer Distribution aus, nach einer sehr feinen Distribution. Eventuell sogar nach einer Wyckoff-Distribution. Ich habe es jetzt noch nicht genau checken können. Aber das schaut schon eigentlich nach einem Abverkauf bei Rheinmetall aus. Und die Frage ist, was würde das implizieren, wenn dieser Trade aufgehen würde? Angenommen, wir brechen diese Nackenlinie nachhaltig nach unten. Ich würde jetzt mal sagen, Wochenschlusskerze wäre da mal ein Thema, die wir nach unten brechen müssten. Dann kommt eigentlich der Retrace zum Breakout-Level, der nochmal schön wäre. Und dann der erneute Breakout mit erhöhtem Volumen wäre dann zu handeln eigentlich. Aber die Frage ist, wenn man jetzt von der Charttechnik weggeht zu den Narrativen und zu den Fundamentaldaten oder zur Geopolitik, was würde das bedeuten? Was würde das implizieren, wenn Rheinmetall da nach unten durchbricht? Das würde eigentlich Frieden bedeuten.
Ja, absolut. Also wir haben den Chart jetzt hier eingeblendet, ganz kurz. Das ist der Chart von Rheinmetall. Wir können ihn auch größer machen. Also das hier oben möglicherweise die Distributionsphase, wo wir gerade durchbrechen. Du hast vorher auch festgestellt, mit durchaus interessantem Volumen, jetzt nicht außergewöhnlich hoch, aber durchaus interessant. Und ja, das könnte definitiv spannend sein. Und das würde eigentlich implizieren, und das müsste man eigentlich jetzt am Schirm haben, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es Frieden gibt. Das ist tatsächlich, wir thank you, dass wir tatsächlich Frieden bekommen, also vielleicht sogar sowohl Ukraine wie auch Iran, aber anders und es spricht auch dafür, dass die Märkte zu neuen Höchstständen kommen. Also ja, wir sind an einem All-Time-High, wo du ja sagst, wir sind eigentlich vom Öl-Szenario her, wären wir eigentlich im Crash-Szenario, oder?
Also was mich bei dem Öl-Szenario so stört, und wir haben das ja auch schon weiter diskutiert und öfter besprochen, ist, dass wir den größten Ölpreisschock der Geschichte haben. Das sind Fakten. Also das ist wirklich so. Und jetzt muss man halt wirklich sagen, wir stehen auf All-Time-Highs, was ich noch verstehen kann. Aber ein Ölpreisschock, das bedeutet ja, dass die Produzentenpreise steigen werden. Das heißt also, die Inputkosten, Energie ist der größte Input-Rohstoff, den wir brauchen, die steigen. Das bedeutet, die Wirtschaftlichkeit wird teurer. Und die Frage ist, hast du die Preissetzungsmacht, dass du das weitergeben kannst? Wenn nicht, musst du zurückdrosseln. Impliziert eigentlich eine weltweite Rezession. Das würde das bedeuten. Und unter dem Aspekt, wo wir Krieg im Nahen Osten haben, wo wir eigentlich einer Weltrezession, das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt und übertrieben, das sind doch keine Fakten, dass es eine Weltrezession gibt, aber in die Richtung sollte es gehen, umso länger diese Straße von Hormuz zu bleibt. Und dann muss man wirklich die Frage stellen, wie kann es sein, dass Assetmärkte auf All-Time-Highs stehen? Und wir haben auch versucht, diese Frage zu beantworten. Die einzige theoretische Antwort, die wir hätten, wäre, dass man sagt, Aktien sind Sachwerte, und wenn man von Inflation ausgeht, die das mit sich ziehen würde, würden diese Assets inflationsgeschützt mit ansteigen. Ich finde aber, dass es ein sehr, sehr dünnes Narrativ für diese Rallye wäre.
Ja. Und vor allem für den Anstieg. Ich meine, für mich ist es auch ein bisschen, und da haben wir auch heute im Flugzeug hier nach Zypern ja auch schon diskutiert, für mich ist es auch ein bisschen ein Shorts-Quiz. Insofern, dass viele halt auf der Short-Seite waren und dann doch am falschen Fuß erfischt wurden und sich eindecken mussten. Auch das kannst du natürlich nicht ganz erklären, da sind wir auch d'accord, glaube ich. Aber es ist so eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Ne?
Es schaut so aus, aber es ist für mich halt wirklich derzeit sehr, sehr schwer zu greifen. Deshalb bin ich auch nicht investiert. Und selbst wenn wir da jetzt nachhaltig nach oben gehen, was mittlerweile dann eigentlich mein Primär-Szenario ist, wenn wir den Wochenschlusskurs auf All-Time-Highs schließen in den großen Indizes, dann wäre ich eigentlich bullish primär und werde die Rallye aber trotzdem nicht kaufen, weil sie mir vom Narrativ her auf zu dünnem Sand gebaut ist. Ich persönlich werde da eher einen Gang zurückschalten und weiter von draußen zuschauen, bis ich da auch vom Narrativ her wirklich mit kann mit der Rallye. Und ja, laufe da Gefahr natürlich nicht nach oben hin dabei zu sein, aber man muss nicht in jeder Marktphase Geld verdienen. Oft reicht es wirklich einfach, das Geld zusammenzuhalten, und ich bin da sehr defensiv derzeit.
Ja, also ich bin auch nicht viel mehr investiert als vorher. Muss man auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht mich eingedeckt schon, weil es für mich noch ein Stockwerk tiefer hätte gehen können. Ja. Das ist nicht passiert. Da kommen wir auch gleich zu einem Underlying, wo das möglicherweise gleich ist, Bitcoin nämlich. Ja. Aber wie du sagst, das ist für mich ist es auch eine auch auf dünnem Eis gebaut. Insofern, da ich halt ein großer Fan, und das weißt du und das wissen viele, die wahrscheinlich auch zusehen, ein großer Fan des Volumens bin.
Ja.
Und das Volumen, vor allem wenn man sich die Futures anschaut, ist relativ dünn. Ne? Also man könnte quasi sagen, es gab halt keine Verkäufer und es gab einige Käufer, ein paar weniger, die dann reingegangen sind, und die haben den Kurs nach oben getrieben. Also man wird schauen, die Zukunft wird es weisen, der Markt hat immer recht am Ende des Tages, und ich schließe nicht aus, dass wir vielleicht auch bald bei 8.000 stehen, wenn das wirklich befriedet wird. Also man muss halt dann schauen, wie sich's verhält. Aber ja,
Crack-Up-Boom, nenn's wie du willst, aber es kann natürlich mit wenn dann wirklich hartes Short-Covering kommt oder so, kann das eine starke Rallye werden, die aber dann auch in sich rein kollabiert. Für mich sind die Märkte einfach generell sehr, sehr volatil und ich habe es in früheren Streams schon öfter gesagt, für mich ändert sich ein Investment-Narrativ heute dreimal am Tag. Und das hängt teilweise an Tweets oder an so ganz, ganz sporadischen Themen. Das ist halt kein Umfeld, in dem ich wirklich investiert sein möchte, breit.
Verstehe.
Natürlich habe ich meine Long-Term-Holdings natürlich alle drinnen und meine spekulativen, konvexen Positionen, die ich dann am Sonntag besprechen werde zum Beispiel, die sind natürlich auch drinnen, Tail Risk Hedges, Teenies etc., das ist alles natürlich investiert. Aber dass ich das als breiter Markt kaufe, das ist bei mir derzeit einfach nicht das Thema. Und auch wenn die KGVs und die Fundamentaldaten derzeit sogar im Tech-Sektor immer wieder besser ausschauen und Tech, kommen wir vielleicht noch dazu,
ja,
wirklich gut performt und tolle Zahlen liefert. Das war halt in vielen Crash-Szenarien auch so. Das war 2000 so. Bevor es dann wirklich kollabiert ist, bedeutet nicht, dass es jetzt wieder so kommen muss oder so. Aber ich bin nicht überzeugt und dementsprechend nicht investiert.
Ja. Also vielleicht noch ganz kurz zur Unterscheidung. Langfristdepot, da sind wir drinnen. Das wird auch nicht verkauft und sonst irgendwas. Das ist einfach so. Wir sprechen hier wirklich vom Trading-Depot, vom taktischen Depot, wie auch immer du es nennen willst. Das ist der ganz, ganz
taktische Wette, wie ein Branchenkollege sagen würde, ne?
Ja, die intellektuelle Wette, die haben wir nicht. Wir sind nicht so intellektuell, aber wir können über den Waffenstillstand im Iran plaudern. Da gab es eine Verlängerung aus Verzweiflung, meiner Meinung nach. Und die Straße von Hormuz, die bleibt aber zu. Und das ist, glaube ich, schon etwas, worüber man auch reden muss. Es wird ignoriert de facto momentan. Also wie gesagt, es gibt entweder es gibt zwei Szenarien für mich. Entweder jemand weiß mehr wie ich, da würde auch das Rheinmetall-Szenario reinspielen, dass die halt jetzt ein bisschen fallen einmal im Moment, zumindest vom Alltime High entfernt sind. Da wird das reinspielen. Was ist dein Take? Also die Ölpreise steigen ja weiter, ja. Die Indizes steigen auch weiter, was auch eigenartig ist in so einer Situation, ja. Also auch hier viele Eigenarten.
Ja, es ist, wie du sagst, dann sehr, sehr ein komisches Umfeld einfach, weil viele Dinge lassen sich erklären, viele Dinge lassen sich derzeit nicht erklären und viele Dinge sind einfach gegenläufig. Und Hormuz ist für mich irgendwie so wie Schrödingers Katzen. Es ist gleichzeitig geschlossen und gleichzeitig offen. Also zwei Stadien zur selben Zeit, Schrödingers Straße, möchte man sie nennen.
Ja, nein, Schrödinger Straße, also nicht schlecht. Ja.
Schrödinger Straße, sie hat beide Staaten gleichzeitig, weil halt für China ist sie offen, also Iran lässt die chinesischen Schiffe und Tanker durch, die dann jetzt in zweiter Instanz von der Navy, von der US Navy abgefangen werden. Also mittlerweile gibt es zwei geschlossene Straßen von Hormuz. Irgendwie
die doppelte geschlossene Straße, könnte man sagen.
Ja, doppelte Negation ist auch wieder positiv. Ne? Also
ist
offen. Also in Wahrheit kennt sich keiner mehr aus. Aber ja, was für mich halt Fakt ist, ist, dass halt der Transitverkehr nicht stattfindet. Es sind 4 bis 8 Tanker jeden Tag, die durchfahren. Es gibt natürlich welche, die Transponder abschalten und so sich durchschummeln. Das ist halt hohes Risiko. Aber am Ende fließt halt nicht diese Menge an Rohstoffen durch, die sonst durchfließt. Und das hat Auswirkungen auf Realwirtschaft. Das hat nachgelagert realwirtschaftliche Auswirkungen. Und das werden wir spüren. Wir sind noch verschont. Aber langsam gehen den ersten Ländern die Strategic Petroleum Reserves aus, also die strategischen Ölreserven. China hat, glaube ich, noch 140 Tage übrig, wenn alles zu ist. USA 25 Tage, wenn ich mich recht erinnere. Also es bleibt abzuwarten, aber die USA sitzen da schon noch auf ein bisschen längeren Ast, weil sie halt vom Fracking, also Drill, Baby Drill, hat Trump ja sehr gepusht. Jetzt wissen wir, warum. Venezuela war nicht einfach nur eine Willkür, sondern eben genau darauf abgezielt. Und ja, es bleibt sehr schwer einzuschätzen.
Wobei man aber sagen muss, dass die Petroleumpreise, also die Benzinpreise in den USA auch sehr, sehr hoch sind. Also das,
ja. Donald Trump hat sich jetzt für Zinsanhebungen ausgesprochen.
Ja, man glaubt das
gerade. Ich habe gedacht, ich spinne mich, das gehört.
Also mal schauen, guter Hinweis oder guter Überleitung zum gleich nächsten Thema. Wir haben ja in Kürze die FED-Sitzung. Jerome Powell wird ja am Mittwoch zusammentreffen mit den anderen Gouverneuren und wird plaudern. Ja, und jetzt kann man sagen, zwischen Inflation und Iran bleibt nicht viel Platz.
Ganz ehrlich, Thomas, ich meine, Eigenlob stinkt, aber haben wir das nicht schon so lange gesagt, dass Inflation steigen muss,
natürlich,
und dass wir den Inflationsboden erreicht haben?
Ja.
Und genau das sehen wir jetzt. Und du stehst halt als Fed-Chef da jetzt in der, was willst du machen? Du hast eine Schraube, an der du drehen kannst, das sind die Zinsen. Und entweder drehst du zu stark dran, erhöhst die Zinsen zu hoch, drehst damit radikal die Realwirtschaft runter. Oder du machst zu loose, also zu wenig, ja. Dann eskaliert die Inflation. Ich habe immer gesagt, das ist ein Tanz auf der Rasiermesserklinge. Liebe Grüße, Erwin. Und auf einer Seite wird man runterfallen und es wird zumindest empirisch bewiesen, ist es so, dass es immer die inflationäre Seite war, weil es einfach leichter zu verkaufen ist, weil der Bürger nicht weiß, wie Inflation entsteht und dementsprechend wird es, schätze ich mal, das Szenario werden.
Ja, ich denke auch, also wir haben jetzt 99,9% Wahrscheinlichkeit sowohl vom Fed-Wortstuhl als auch vom Bullenmarkt, dass wir einen Hold haben einfach, das heißt, dass die Zinsen gleich bleiben werden. Ich glaube, das wird es auch werden. Und den Rest wird man sich anschauen. Jerome Powell scheint ja jetzt doch dann bald erlöst zu werden. Also es ist ja die Anklage gegen ihn gefallen gelassen. Auch da ist Donald Trump, ob er es jetzt gesteuert hat oder nicht. Also es war für ihn wahrscheinlich besser, dass sie gefallen gelassen wurde. Aber ja. Ist ja da auch jetzt, also der Weg frei für Wash ist der Weg frei.
Ich würde mal sagen, ich möchte ihm da jetzt einen netten Exit bieten und ihn da raus eskortieren. Ob er das wahrnimmt oder nicht. Also ich würde gehen, wenn ich er wäre, weil es erwartet auf der anderen Seite, glaube ich, nichts Gutes auf ihn. Ja, ich finde, er hat seinen Job wirklich gut gemacht und das sage ich wirklich selten von Zentralbankern. Es war die schwierigste Phase überhaupt, die nicht zu managen war und ich finde, er hat das sehr gut gemacht.
Ja.
Dementsprechend, glaube ich, sollte da jetzt auch aufhören, weil da kommt, die nächste Phase wird noch schwieriger.
Ja. Also zur Erklärung, Jerome Powell könnte jetzt noch 2 Jahre im Board bleiben. Also nicht Vorsitzender, das wird Wash werden, aber er könnte noch 2 Jahre als normales Vorstandsmitglied sozusagen in der Fed bleiben und damit die Zinsen mitbestimmen natürlich. und da wird es spannend, ob er das tut oder ob er das nicht.
Also er könnte Trump einfach weiter auf die Eier gehen.
Ja. Ich würde es auch nicht machen, ich sage es wie es ist, aber vielleicht ist ja Jerome Powell aus härterem Eisen als Trump ja. Und 2 Jahre wäre auch nicht mehr so lang zu Trumps Amtszeit Ende. Also
ich denke halt, fürs Geld wird das jetzt nicht wirklich machen. Nein, der Mann sollte genug akkumuliert haben.
Und selbst wenn er dann Vorträge macht oder sonst irgendwas, verdient er sich dumm und dämlich.
Vom Standing her hat er schon genug. Und die Frage ist, da musst du wirklich masochistisch veranlagt sein, dass du da jetzt weitermachst. Und also meine Interpretation. Aber
ja, oder du willst halt Amerika weiterbringen oder was auch immer. Ne? Also ja, keine Ahnung. Lass mal das einfach mal dahingestellt. Dominik, kommen wir zu einem anderen Thema. Intel diese Woche Earnings, also generell die Earnings-Season. Was ist denn dein Tick auf die Earnings-Season? Wir haben ja vorher schon besprochen, also die ganz, ganz gute Tech-Earnings hast du schon gehabt. Wir kommen dann auch noch zu den Semikontaktern. Wir haben diese Woche aber auch einige der Magnificent Seven. Tesla kommen wir auch noch dazu, hat schon berichtet. Zweischneidiges Schwert, aber ansonsten kommen wir ja heute diese Woche in die richtige Earnings-Season hinein, glaube ich. Und das wird auch die spannendste Woche. Was ist dein Tick bisher?
Extrem stark. Also derzeit wirklich extrem überraschend stark. Also ich habe mit starken Earnings gerechnet, aber nicht das, was da passiert. Also schau dir Intel an. Intel 23%, das ist bitte keine kleine Aktie. Das ist ich habe heute nachgeschaut, 400 irgendwas Milliarden Marktkapitalisierung. Ja. Das ist ja bitte kein kleiner Ramschladen.
Ja.
Dementsprechend also wirklich, wirklich interessant und schön langsam. Das zeigen die Zahlen jetzt noch nicht, aber KI hat langsam seinen Use Case gefunden. Also wenn ich mir anschaue, Anthropic, das langsam kriegen die wirklich die PS auf die Straße und es funktioniert echt gut. KI-Modelle überschlagen sich, jede Woche kommt gefühlt was anderes aus, aber alle 2-3 Tage Anthropic, dann ChatGPT, ne, hat das neue Modell rausgebracht.
OpenAI,
dann die Asiaten haben was Neues rausgebracht. Fällt mir jetzt der Name auch nicht ein. Also, da tut sich schon einiges, was alles positiv ausschaut. Alles sehr, sehr gut. Also ich bin positiv überrascht, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und wenn man sich die Earnings anschaut, also es war Earnings per Share 0,29, 0,012 erwartet worden, also 29-fache über den Konsens.
Schon gut, ja.
Der Umsatz 13,58 Milliarden erwartet worden waren 12,42 Milliarden. Datacenter Business um 22% nach oben geschraubt. Also das sind schon coole Zahlen. Ja. Ne? Jetzt muss man aber schon sagen, ein Quartal macht halt keinen Trendwechsel aus.
Absolut.
man muss schauen, die Marge ist, glaube ich, auch unter Druck und ja, man muss halt, glaube ich, wirklich schauen und das trifft, glaube ich, auf die ganzen Halbleiter oder Semikontakte, wir kommen dann noch dazu. Aber für mich ist das schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, Maniephase, ein bisschen auch.
Möglich, möglich. Trotzdem sind die Zahlen gut und das ich erwarte von einer Maniephase einfach Übertreibung im Sinne, dass es nicht wirklich nachhaltig argumentierbar ist, ne? Das ist für mich Manie. Wenn ich zu den KGVs, zu den Bewertungen, die wir heute haben, die sind besser als vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, das muss man ganz klar sagen, dann muss ich schon sagen, macht das heute mehr Sinn als vor einem halben Jahr, so blöd das klingt, aber ich wäre halt wirklich vorsichtig und deshalb kaufe ich diese Rallye auch nicht, weil wir sowas schon öfter hatten, dass wir kurz vor einem kompletten Kollaps fantastische Zahlen hatten. Ich erinnere an, was war das? Cisco war es nicht. Muss ich nachliefern, aber da gibt's auch von einem sehr, sehr bekannten CEO von damals aus 2000 gibt's da so Statements wie, was habt ihr erwartet bei den überzogenen Bewertungen, die wir haben? Es kann nur kollabieren. Und es ist schwierig, aber
Es hängt halt alles am Wachstum. Also wenn das Wachstum so weitergeht, dann ist ein Video unterbewertet eigentlich.
Das Problem ist alles, nichts wächst in den Himmel, keine Pflanze und auch keine Rallye.
Logischerweise.
Und dementsprechend ist die Frage halt, wann ist dieses Wachstum ausgeschöpft und wo sind die realen Anwendungen? Und jetzt muss ich wirklich sagen, also gerade bei Anthropic gibt es wirklich reale Anwendungen, die fantastisch sind, die wir beide selbst nutzen täglich.
Absolut, ja.
Unglaublicher Mehrwert. Aber das trifft halt nicht den kompletten breiten Markt. Ne?
Ja.
Nvidia hat jetzt auch abgegeben, also einiges wird jetzt auf Huawei gebaut, habe ich gehört. Da muss man auch schauen, wie sich das entwickelt. Gerade bei chinesischen Produkten, die jetzt auf chinesische oder asiatische Hardware zurückgreifen, statt auf amerikanische Hardware. Und ich glaube schon, dass das ein Trend ist, der sich beschleunigen wird.
Kann sein, ja. Und man muss halt auch aufpassen. Also für mich ist halt eins ganz, ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte. Mein Halbleiter ist noch ein bisschen was anderes, wo Intel auch reinspielt. Aber wir haben ja, du hast das angesprochen, die chinesischen KIs, die halt einfach mit Abfragen der amerikanischen KIs einfach auch Supermodels bauen. Und das muss man halt am Schirm haben. Also Kimi hat jetzt, glaube ich, ein Update rausgebracht und einiger mehr, die eigentlich für das, was die guten Models können, also auch Claude, wir haben ja oft darüber gesprochen, die denen nicht viel nachstehen. Und das eigentlich nicht mit Training, sondern einfach nur mit Abfrage der bisherigen Modelle. Ne? Da muss man sich halt auch wieder ein bisschen fragen, wo bleibt Europa? Warum macht Europa nicht dasselbe? Wahrscheinlich wegen der guten Handelsbeziehungen zu Amerika kann man sich nicht leisten, sonst hat man gleich einmal 40% Zölle. Aber prinzipiell wäre es schon spannend, dass es so einfach ist, einfach das, was Milliarden an Trainingsdaten kosten, so einfach nachzubilden.
Du weißt, dass ich beim Europa-Thema sehr zwiegespalten bin, beziehungsweise eigentlich sehr, sehr negativ.
Ja.
Und das sehe ich auch weiterhin so. Es gibt halt keinen Grund, in Europa Business zu machen. Meiner Ansicht nach, das ist das anders. Ist bei uns auch ein Streitpunkt. Aber ich sehe, man hat es jetzt auch bei OpenClaw gesehen. Also das ist ein Unternehmen, was sofort wieder in Silicon Valley abgewandert ist. Mag jetzt auch wieder überworfen sein, aber es geht um den initialen Punkt, wo wir mir gesagt haben, mit KI ist alles möglich. Alle sind gleichgestellt. Die Frage ist, wer erfindet was zuerst? Jetzt hatten wir den Punkt sogar in Österreich, in Wien. Unser neuer Chefentwickler, der Florian, kennt ihn sogar persönlich, den Peter Steinberger. Und hat auch mit ihm gesprochen. Und ja, aber wieder abgewandert. Und dementsprechend, ich sehe das halt schwierig. Ich denke, wir haben da nicht den Lever. Wir haben den Hebel nicht. Aus sehr, sehr vielen Gründen. Ein großes Thema hat Peter Steinberger selbst in den News gesagt. Und zwar ist die Bürokratie, die wir oft besprechen, du bist halt viel zu bürokratisch, es dauert viel zu lange, um Sachen umzusetzen. Wir gründen gerade eine Firma, wir zwei.
Definitiv.
Das zieht sich über Wochen und das sind Dinge, die kannst du halt in so einer Entwicklung mit so einem Produkt nicht brauchen.
Ja, absolut, das sehe ich ganz genauso und wie du sagst, das ist natürlich absolut negativ. Was ich halt als positiv sehe, dass es dann halt, ich meine, als technischer Laie gesprochen, doch so einfach ist, Modelle zu kopieren. Und zwar vielleicht nicht 1:1, aber es reicht ja, wenn ich auf 95% drankomme,
das Modell,
reicht es ja vollkommen aus. Also das ist schon ganz spannend. Ja. Also mal sehen, ob die Milliarden, die diese in Unternehmen investieren, und das ist ja auch unser Take immer wieder, also meiner vor allem, aber auch deiner natürlich, dass Apple vielleicht ein lachender Dritter sein kann, wenn die das dann einfach irgendwann machen.
Ich finde das ist sehr charmant,
das von dir. Ja, mal schauen. Also Apple ist ja auch als Aktie noch nicht günstig genug für mich, muss man auch dazu sagen, aber könnte vielleicht irgendwann kommen. Ja. Schau mal.
Du bist einfach ein alter Knauser, ne?
Ja, ich bin. Ja, dem kann ich nichts entgegenzusetzen, deswegen gehen wir gleich einmal zur Halbleiter oder so. 18 Tage in Folge Grün, Rekord seit 1994. Da muss man gleich die Brillen aufsetzen, ob das eh stimmt.
Ja, wirklich, das ist fantastisch. Ja. Was soll man dazu sagen? Thomas, wie ist dein Tipp? Jetzt will ich mal deine Prognose dazu, also deine Interpretation dahin.
Ja, also du weißt ja, dass das, ich meine, ich würde das jetzt nicht als Fahnenstange bezeichnen, aber irgendwie solche extremen Kursbewegungen werden halt immer irgendwann abverkauft. Ja, das heißt, das schon. Ich glaube schon, dass du hier, vor allem in der Halbleiterbranche, halt momentan wirklich einen absoluten, also wenn wir von Sektorrotation sprechen, dann muss man eindeutig sagen, das ist halt der Hype-Sektor.
Leading, ja.
Das ist definitiv vollkommen leading, und das kann auch noch länger so dauern. Die erleben gerade halt ihre feuchten Träume. Ja, muss man halt sagen, du brauchst halt nicht besonders gut sein, weil Intel ist ja Nachzügler gewesen
bis jetzt. Absolut. Und komplett abgestraft. Und
performt trotzdem des Todes. Das siehst du einfach, wie knapp das ist.
Ich habe ja heute nachgeschaut, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Intel im Juli, glaube ich, 2025, war nicht ganz einem Jahr.
$25.
Dollar, heute 83.
Ja. Also. Ja, und wenn das so weitergeht, ist das auf ein Vierfacher in kurzer Zeit. Aber ich glaube halt genauso schnell, wie es nach oben gehen kann, wenn sich das Narrativ ändert. Und ich glaube, das kann jederzeit passieren, dass du halt dann irgendwann, weil jetzt, das sieht natürlich jeder diese Margen.
Ja.
Und jeder, der diese Margen sieht, wird in dieses Geschäftsmodell hineingehen, irgendwie. Und irgendwann wird das dann halt zu einer Überproduktion führen, und dann wird das genaue Gegenteil passieren. Also für mich ist das jetzt momentan kein Take, und auch wenn es spannend aussieht, und auch wenn es jetzt ein bisschen zurückkommt. Und ich glaube auch schon, dass dieses Halbleiter-Business noch über mehrere Jahre gehen kann im Best Case. Ja. Vielleicht nur ein, zwei, vielleicht auch mehrere, aber irgendwann wird das für mich der optimale Short-Kandidat werden, weil irgendwann ist halt die Produktion überreif, und dann ist zu viel da, und dann braucht das kein Mensch mehr. Das Einzige, und da bist du halt wieder der Experte, wo ich sagen kann, die Rohstoffe werden halt knapp bleiben für diese Dinge. Deswegen könnte es sich durchaus über mehrere Jahre drüber ziehen, dass das halt spannend bleibt. Aber auch dann werden halt die Unternehmen für mich performen, die halt Zugang zu den Rohstoffen haben.
Das ist ein fantastischer Punkt, auf dem ich mich sehr, sehr oft aufhänge, wie du richtig sagst. Schön, dass du die Geopolitik da reinbringst, weil am Ende ist es so, du kannst nur wirtschaften, wenn du Input-Rohstoffe und Input-Energie hast.
Ja.
Input-Energie ist jetzt, okay, auch gerade ein Problem, zugegeben, ist gerade ein bisschen eng, aber das Problem ist halt, dass 70% der Weltrohstoffe am eurasischen Kontinent liegen, also im politischen Osten und nicht im politischen Westen. Jetzt haben wir aber im politischen Westen industrialisierten Nationen. Und jetzt ist die Frage, ist unsere Aktienrallye, unser ganzer Aktienmarkt, alles, was wir da machen, ist der auf Sand gebaut, wenn wir geopolitisch weiter disruptieren? Also wenn wir quasi diese, und du kennst meinen Take dazu auch, im Spätkapitalismus oder in einem spätkapitalistischen System, dass wir da eben uns wieder auseinander dividieren. Die ganze Globalisierung, die wir von 1970, 1980 bis 2020 oder so hatten, wo wir die Lieferketten getrimmt haben aufs Perfekte, wo wir die billige Arbeit aus China in Anspruch genommen haben, die Rohstoffe von woanders, wir haben das komplett optimiert.
Ja.
Und jeder Kieselstein ist ein Sand im Getriebe, das hat Wellen und Auswirkungen, die wir uns heute, glaube ich, so nicht vorstellen können. Wenn wir diese Globalisierung rückabwickeln, was derzeit gerade in Teilen passiert, also eine Deglobalisierung, dann wirkt das halt ganz, ganz schwer inflationär in meinen Augen. Ja, und das ist ein Punkt, den muss man echt am Schirm haben, meiner Ansicht nach.
Absolut, ja. Ja, also bin sehr gespannt. Ich werde das natürlich im Auge behalten, weil es eine riesengroße Trade-Chance ist. Also es ist für mich momentan in beide Richtungen, sowohl long, aber long muss jetzt einmal eine Korrektur kommen für mich. Wenn die kommt und wenn die auf spannende Niveaus
zurückkommt. Aber jetzt haben wir gerade Ultimates, ne, in den ICs. Jetzt die Korrektur?
Ja, zumindest Semikontakte. Also wenn du 18 Tage in Folge steigst, muss ja irgendwann, ich meine, das kann, wir sehen es ja gerade, vielleicht ein Paradebeispiel Avis, ja, also
ja.
CAR als,
ganz toll, ja,
als Sticker. Das ist halt jetzt, ich weiß gar nicht, aber sie sind auch schon extrem zurückgekommen wieder. Du weißt halt nicht, wann es passieren wird. Deswegen würde ich jetzt nicht short gehen, definitiv nicht, und schon gar nicht in so einem bullischen Sektor short gehen.
Sowas shorten.
Ja, nein, aber wenn jetzt das um 10, 15, vielleicht sogar 20% nochmal zurückkommt, was schwierig wird, wahrscheinlich auch nicht eintreffen wird. Aber wenn, du sagst, ich bin knauserig, wenn das eintreten wird, dann ist das sicherlich für mich momentan long. Kurz, mittelfristig long. Langfristig kann ich es halt schwer einschätzen, weil da spielen halt so viele Faktoren mit, die man halt täglich wahrscheinlich oder wöchentlich
sehr, sehr exakt so. Also ich bin da langfristig eigentlich, oder mittel bis langfristig eigentlich, gehört es da schon einmal bereinigend her. Man muss sich jetzt wirklich denken, wir sind das 17. Jahr im Bullmarkt, also seit 2008. Ja. bis auf den Corona und Liberation Day Rücksetzer. Aber das waren ja Blinks in Wahrheit nach unten. Da gehört einmal ein richtig, richtig harter Bärenmarkt, gehört da mal rein. Und es gibt sehr viele Punkte, die das unterstützen würden und ein paar Punkte, die das halt nicht unterstützen oder die dagegen sprechen. Aber ich bin da einfach sehr vorsichtig und bedeutet nicht, dass mir die Rallye nicht davonlaufen kann oder so, aber ich sehe das jetzt auch nicht so, als würde ich da was verpassen. Hm. Ich verdiene dafür auf anderen Seiten mein Geld und man muss nicht immer die Märkte outperformen. Manchmal ist es einfach, wie Warren Buffett sagt, gut das Geld zusammenbehalten, also keep the cost low. Ich versuche einfach gerade keinen harten Schaden zu nehmen. Das ist so meine oberste Prämisse derzeit.
Mit 70% im Cash ist es sowieso schwer.
So extrem viel besser fühlt sich auch ein Urlaub an oder ein Trading-Urlaub, wie auch immer.
Fürs Protokoll, der Herzhörer ist auf Urlaub, ich bin arbeiten hier.
Ich arbeite auch am Sonntag. Am Sonntag arbeite ich auch. Sonst mache ich Urlaub. So ein bisschen programmieren für unsere anderen coolen Tools, die bald online kommen. Ich glaube, wir haben da in 4 Wochen so vor, mal was zu pitchen, also was online zu bringen.
Also da kommt was, aber das erzählen wir euch ein andermal.
Genau. Also, ja, wir arbeiten eh rund um die Uhr.
Gut, ein paar kleinere Themen haben wir noch und wir vergessen auch nicht auf deine Fragen. Ja, falls du noch live dabei bist, wir werden heute 2 davon beantworten auf jeden Fall. Tesla Q1, also Earnings per Share ist auf jeden Fall ein Beat. 0,37 waren erwartet worden, 0,41 sind es geworden. Auch der Umsatz jetzt ein bisschen drunter, zwar unter den Erwartungen, aber nicht dramatisch, aber was so wirklich wie eine Bombe eingeschlagen hat, waren die CapEx wieder mal. Und wir kennen das ja schon. Aber das ist jetzt halt eine ganz andere Branche. Es waren 20 Milliarden CapEx vorher und jetzt wird mit 25 Milliarden gerechnet, also doch um einiges mehr. Und jetzt kann man halt sagen, ja, CapEx bei Tesla, da tue ich mir halt schwerer wie bei den Hyperscalern.
Muss ich auch zugeben, tue ich mir auch schwerer als bei den Hyperscalern. Ich bin halt absolut kein Tesla-Profi, unsere ausgefriesene Tesla-Profi-Madame sitzt da drüben, die könnte uns da mehr erzählen dazu. Ich kann dazu sehr wenig sagen, ich bin zu wenig in dem Business drinnen. Aber ich gebe dir recht, da fehlt mir auch die Fantasie, dass man da bei dem Anstieg in den Capital Expenditures, das ist schon gesalzen, muss man schon sagen.
Ja, also vielleicht lohnt sich's. Ich glaube halt, dass Tesla versucht, jetzt mit Druck auch das Full Self Driving auszubauen und an Waymo ranzukommen und so weiter. Natürlich spielt da auch KI eine Rolle in diesen CapEx, da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist schon alles klar. Aber für mich ist halt KI und ein Autohersteller beziehungsweise auch Robotikhersteller, ein bisschen was anderes wie die Hyperscaler.
Ja, wir sind jetzt vor allem von Waymo auf beiden Seiten, links und rechts, überholt worden. Das mit seinen Mitteln, die er hat, eigentlich.
Ja, also ich finde es, also wenn er das durchbringt, dass er halt mit günstiger Technologie, wobei ja die LiDAR-Technologie jetzt auch schon relativ günstig ist, also ich glaube, das hat ihm auch ein bisschen überholt, dass er das vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Ja, man muss schauen. Also ich bin Tesla nach wie vor nicht überzeugt, dass das Kursniveau gerechtfertigt ist. Das ist halt der Elon Musk-Faktor. Ja, mal schauen. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich bin bei Tesla schon ein- oder zweimal falsch gelegen. Insofern.
Ich habe die Aktie nie besessen. Für mich ist das so ein Nullthema.
Ja. Cool, damit wären wir mit den Themen. Glaube ich, lass mich nochmal durchscrollen, aber ich glaube, wir sind durch. Jetzt könnte man. Nein, Bitcoin haben wir noch, bevor wir auf die Frage von Evan kommen. 78.000. Also ich will jetzt die Charts nicht einblenden, weil hier auf den kleinen Computer unterwegs sind und so weiter. Aber Bitcoin schon stark ist am oben. Es könnte noch eine Bärenflagge sein. Aber übergeordnet brechen wir doch nach oben aus. Was ist dein Take auf Bitcoin?
Ich bin da anderer Meinung.
Okay.
Also ich denke schon, dass wir nach wie vor die 50, 54, 56, sowas in die Richtung sehen. Ich bin nicht bullish. Sollten wir, und das liegt halt jetzt wirklich an einer Risk-on-Rally über alle Asset-Klassen, sollten wir einen starken Ausbruch nach oben mit Short-Squeeze zum Beispiel im Nasdaq sehen, in den großen Indizes, dass wir 3%, 4% an einem Tag machen in den großen Indizes, S&P, Nasdaq, und dann auch nachhaltig in den Indizes nach oben gehen, dann macht Bitcoin 80, 85, 90, auch 100 macht er wieder.
Ja.
Und daran wird es liegen. Kriegen wir Risk-on, kriegen wir Risk-off. Wir sind da so an einem Scheidepunkt. Ob das jetzt ein Fake-Out ist nach oben in den großen Indizes oder ob wir wieder nach unten gehen oder ob wir wirklich nachhaltig nach oben gehen. Und ich denke, dass das the fate of Bitcoin quasi entscheiden wird.
Ja. Ich bin noch offen. Also für mich ist die 80.000, also wenn es da drüber geht, nach wie vor
kein Chancen-Risiko-Verhältnis, also kein Long-Trade für mich. Nee. Also wenn dann langfristig
guter
Long,
Punkt, ja. Guter Punkt, du kannst es halt gerade nicht wirklich traden.
Ja.
Mit welchem CRV?
Also tradebar ist das nicht. Wenn du langfristig, okay,
ja,
kein Thema, ja. Langfristig kannst du das machen. Mit kurz- und mittelfristig sehe ich jetzt momentan keinen Trade.
Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwas langfristig heute kaufen will, dann kaufe ich eher Silber bei 60, 80, 70 Dollar als Bitcoin bei 80.
Ja, meine deiner Meinung, auch Gold zurückgekommen, also es gibt auch für mich Kupfer auch ganz spannend,
ja.
Definitiv.
Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor der Rezession.
Ja, genau, aber also das müsste es ja bei Silber auch haben.
Ja, das stimmt, nur Silber hat halt den monetären Aspekt, den Kupfer nicht hat. Dr. Ja. Copper ist halt dann nochmal stärker betroffen in einer Rezession und Silber wird sich von der monetären Seite halt dann, vor allem in einem stark faktorischen Szenario, weit besser erholen und da würde ich dann schon eher auf Silber setzen, muss ich sagen.
Ja,
spannend. Vor allem, wenn man sich da so die Comex anschaut, wieder mal. Ich weiß, an dem,
was ganz kurz. Ja, geht drauf ein. Also, es ist diesmal wahrscheinlich wieder ein Non-Event, aber genau. Dann schieben wir es 2 Monate ins Voraus. Ne?
Genau, so wie immer. Also, wir schieben es dann wieder in den nächsten Lieferkontrakt, der dann wieder 2 Monate vorne liegt, der Juni-Kontrakt. Also, Status quo ist heute, ich habe heute nicht nachgeschaut, aber Freitag war 26.000 Kontrakte oder so, 120.000 Unzen oder so, Daumen mal Pi, die als Open Interest anstehen. First Notice Day, also der Tag, an dem man die Auslieferung beantragen muss, spätestens ist am Donnerstag dieser Woche. Das bedeutet, wir haben 78 Millionen Unzen in der Comex lagernd. Bedeutet, wenn 120 Millionen anstehen, 78 Millionen sind verfügbar, dann haben wir ein Netto-Defizit von 50 Millionen Unzen circa. Bedeutet, man müsste ungefähr 10.000 Kontrakte setteln bis Donnerstag.
Ja.
Das ist nicht unmachbar, das wird auch wahrscheinlich so passieren. Die Frage ist nur, settelt man wirklich nur 10.000, dann müsste man alles verfügbare Silber, was zur Auslieferung ansteht, müsste man ausliefern. Dann wäre die Comex auf null. Schafft man mehr, wie viel bleibt über? Wenn, sagen wir mal, 20 Millionen Unzen überbleiben oder 40 Millionen Unzen überbleiben, weil man den Rest ausliefern muss, dann ist die Frage, was ist verschoben in den Juni-Kontrakt? Und da sind es derzeit eben 60.000 Kontrakte, also 300 Millionen Unzen, die anstehen im Juni. Und 300 Millionen Unzen auf 40 Millionen Unzen, es wird halt nicht besser, es wird halt enger.
Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, 10 Millionen kommen dazu pro Monat?
Das ist natürlich, liegt an der Minenproduktion und das ist, schwankt halt sehr, welche Mine produziert was. Und letztes Monat waren es 10 Millionen. Ist halt quasi der Tropfen aus dem heißen Stein. Das bringt halt relativ wenig. Wir sind das 5. oder 6. Jahr im strukturellen Defizit. Also wir haben einen Nachfrageüberhang. Das bedeutet einfach, dass wir viel mehr verbrauchen, als wir produzieren. Und das um 200, 300 Millionen Unzen. Also das ist schon sehr, sehr viel. Dreimal den Registered-Bestand in der Comex.
Ja.
Also wir fressen immer mehr weg und irgendwann wird es zum Schwur kommen. Es wird anscheinend nicht diesen Kontrakt sein, aber vielleicht wird es dann im Juni sein, vielleicht auch nicht im Juni. Aber meiner Ansicht nach spricht für Druck am generellen Markt und das spricht für steigende Preise. Auch wenn es die Comex nicht zerreißt, es spricht trotzdem für steigende Preise.
Ja. Disclaimer, wir sind beide in Silberminenaktien und Silber physisch investiert.
Natürlich.
Gut, dann könnt ihr bei uns natürlich auch Fragen stellen und der Erwin hat zwei davon wollen wir heute ein bisschen versuchen zu beantworten, weil sie sind schon sehr schwer, das muss man dazu sagen. Ja.
Ja.
Magst du mal sagen, die erste vielleicht?
Ich sage mal die erste und du wirst sie beantworten.
Boah,
die erste Frage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, was macht für dich einen guten Wirtschaftsstandort aus?
Ja, also Kriterium Nummer eins, das ist jetzt nicht das also ist jetzt nicht alles, aber Kriterium Nummer eins ist für mich einfach rechtliche Stabilität.
Ja.
Und das ist halt, das sieht man auch historisch, dass das immer wieder wichtig war und in Ländern, in denen die rechtliche Stabilität flöten gegangen ist und die USA ist für mich auf den Weg dahin, wird schwierig. Die USA kann noch den Anker werfen, die USA kann das noch alles machen, aber das ist halt für mich, Unternehmen brauchen einfach ein sicheres regulatorisches Umfeld. Warum ist Afrika so weit hinten? Weil sich halt alle 2 Wochen der Machthaber ändert. Warum ist China am Vormarsch? Weil die halt 5-Jahrespläne haben und weil halt dort auch rechtlich, es heißt jetzt nicht rechtlich im Sinne von gut oder schlecht, sondern halt Stabilität einfach.
Genau.
Und du weißt, was du tun kannst, du weißt, was du nicht tun kannst und das ist für mich halt der Faktor Nummer eins. Und da sind wir
in Europa vielleicht zu sehr restriktiv. Auch das kann natürlich sein, ja, mit vielen Dingen. In den USA sind wir, glaube ich, am falschen Weg. China ist eher am richtigen Weg für mich. Die asiatischen Länder generell sind, glaube ich, eher am richtigen Weg für mich. Da ist viel Stabilität dazugekommen, glaube ich, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und ich glaube, das macht es einfach aus.
Ich kann da null widersprechen. Ich bin da 1:1 d'accord. Der single most important point ist Rechtssicherheit. Du brauchst, es kann keine Wirtschaftlichkeit entstehen, wenn du keine Rechtssicherheit hast. Es wird kein Geld investiert, es wird sich kein Investor ansiedeln, es wird keine Firma prosperieren, wenn du am zweiten Tag enteignet wirst, wenn irgendwie der Warlord vorbeikommt und die Goldbahn abhebt. Das war bei einer Mine von Barrick Mining, war es wirklich der Fall.
Kongo,
da ist da, im Kongo ist da der Hubschrauber der Regierung am Dach von Barrick Mining gelandet und hat die komplette Goldproduktion des Monats abgeholt. Ja, bist du halt als Investor komplett enteignet. Und da willst du halt kein Business machen. Dementsprechend, wie du ganz richtig sagst, die Jurisdiction, Diversifikation, da auch ein großes Thema. Und die Rechtssicherheit, der größte Punkt, nachgelagert würde ich dann sagen, ist Bürokratie ein sehr, sehr großes Thema, weil du musst halt Firmen, die sich entwickeln wollen oder die wirklich was weiterbringen wollen, denen musst du halt auch Spielräume geben. Die darfst du halt nicht ersticken mit einem Korsett an Bürokratie. Und dann ist ein großes Thema Steuer und nachgelagert dann auch Sprache. Dass ein Wirtschaftsstandort Englisch als Hauptsprache hat, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil du halt Talent aus der ganzen Welt dann akquirieren kannst. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal übertrieben, in einen deutschen Konzern, BASF oder VW, dann irgendwelche Inder integrieren willst, natürlich, Deutschland spricht auch jeder Englisch, das ist ja nicht so. Aber wenn es native ist, ist es halt nochmal um einiges leichter. Und ganz nachgelagert sind dann solche Themen wie Immobilienpreise und so, kann man sich da was aufbauen, du musst halt Talent attracten, du musst Leute reinholen können ins Land und das schaffst du halt nur, wenn die Gegebenheiten dementsprechend sind.
Absolut. Das ist, wenn du die Gegebenheiten hast, dass du junge Leute vor allem anziehen kannst, talentierte Leute anziehen kannst, die sagen, oh, es ist cool, dort zu arbeiten, ich will mein Heimatland verlassen, und das ist ja eine große Hürde, das Heimatland zu verlassen.
Absolut, ja.
Dann hast du da sehr viele.
Das machst du auch nur, wenn du den Traum hast oder wenn du denkst, dass du in dem Land, wo du hinreist, dass du dort was aufbauen kannst. Ja. Und das kannst du halt am ehesten, wenn die Gegebenheiten da dementsprechend so sind. Ne?
Absolut. Also, das unsere zwei Most Benefits, und bevor das eine untergeht, noch die zweite Frage.
Die zweite Frage war, was sind Schattenbanken? Ist zwar meine Frage, aber ich würde gerne deinen Take zuvor wissen.
Das sind Banken, die bei den Hochhäusern gebaut wurden und wo Schatten draufsteht. Genau.
Das ist eine wunderschöne Interpretation. Schattenbanken, das Schattenbanksystem generell ist quasi richtig entstanden nach 2008, nach der großen Finanzkrise. Und zwar geht es darum, es sind Institutionen, die Banken ähnlich agieren, aber nicht wie Banken reguliert werden. Was bedeutet das jetzt? Zum Beispiel große Versicherer, Lending-Firms, Kreditgeber zweiter Klasse, also keine Banken. Und das sind halt Unternehmen, die halt nicht nach Bankenregulatorien reguliert werden und dementsprechend ein bisschen freier handeln können. Und das Problem, was wir 2008 hatten, ist eben, dass wir den Bankensektor sehr, sehr stark reguliert haben, das Korsett enger gestaltet haben, eben wegen diesem Finanzmarktcrash 2008. Aber das Ganze hat sich dann einfach, was dann nicht mehr im Bankensektor finanzierbar war, hat sich verschoben in den Schattenbankensektor, der sich dann gebildet hat. Und dann wurde das eben über andere Firmen finanziert, nicht zu 4% Kreditzins, sondern zu 25-28% Kreditzins. Und das sind die Dinge, die jetzt über uns einstürzen. Also ja, da gibt es gerade sehr große Redemptions, also Leute wollen die Gelder abziehen etc. Und das schaut gar nicht gut aus, muss ich echt sagen.
Ja, also wir haben da auch den Blick drauf.
Ja.
Wenn sich da was tut,
wäre das ein fantastisches Tool gebaut.
Ja, dank deiner Hilfe und dank dein Ding. Ja, wir schauen drauf. Es ist jetzt nichts, was jetzt explodiert, aber wo man halt so nicht weiß, wann es explodieren wird. Das kann jetzt noch Jahre dauern, vielleicht. Das kann auch morgen passieren. Aber wir haben den Blick drauf und wir sind da sehr, 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 sehr gespannt. Und also Black Swan kann es keiner werden, weil es halt schon da ist. Ja. Aber es kann so der nächste Crash oder Halbcrash oder wie ich immer man es nennen will, könnte aus diesem Sektor kommen. Und das muss man halt einfach am Schirm haben. Und vor allem, wenn man jetzt auch geopolitisch drauf schaut und wenn man so ein bisschen auch gesellschaftspolitisch drauf schaut, vor allem, die Mittelschicht stirbt aus.
Das ist so.
Vor allem in Amerika, auch bei uns natürlich, in Europa. Und wenn das passiert
und die ihre Schulden mal nicht mehr bezahlen können, dann hat das natürlich einen Rattenschwanz, der sich nachzieht. Und das muss man halt am Schirm haben.
Da hängen ja ganz, ganz viele Sachen dran. Also, aber da müssen wir das nächste Fass aufmachen zu dem Thema. Das führt dann zu weiter.
Der Erwin fragt noch, was wären 2, 3 Beispiele für Schattenbanken?
Versicherungen ist ein ganz großes Thema zum Beispiel. Oder Car Insurance oder Leasing. Das sind so Themen, wo Dinge finanziert werden einfach, die aber nicht bankenreguliert sind.
Ja, dann noch die Firma, nicht BlackRock, ich habe es jetzt...
Blackstone.
Blackstone wäre zum Beispiel ein Beispiel, privater Kreditfinanzierer.
Genau, Private Credit Lending.
Private Credit Lending, ja, also da kann man durchaus auch so Dinge wie Klarna reinziehen,
ja,
meiner Meinung nach, ja, also Klarna...
Alles, was Forderungsmanagement hat
zum Beispiel. Ja, also das, man muss halt aufpassen, viele verkaufen das dann auch gebündelt, das erinnert schwer an eine Zeit, die wir
jetzt hatten. Fantastisch, also, ja.
Da muss man halt
schauen. Mortgage-Backed Securities.
Wer kauft das dann am Ende des Tages? Aber das wissen halt am ehesten die Wall Street-Leute. Das werden wir wahrscheinlich am Ende der Informationskette
erst erfahren. Das Schlimme ist, dass es wieder mal die Pensionsversicherungskassen kaufen, weil die das halt als diversifiziert betrachten und als sehr, sehr gut gemanagt. Und ja. In diesen Bündeln drinnen fault's halt sehr stark und am Ende ist es wie in jeder Krise, wenn es explodieren sollte, wenn es wirklich so extrem marode ist, dass es explodiert, dann bleibt immer ausnahmslos, ohne Ausnahme, der Retail-Investor und der Privatinvestor und der Autonormalverbraucher drauf sitzen. Ja. Und die Finanz windet sich raus. Das war bis jetzt immer so und es wird immer so bleiben.
So ist es. Gut, damit hätten wir alles abgehandelt. Heute durchaus längerer Podcast, 46 Minuten. Für alle, die von einer Stunde Freiheit da sind, die haben jetzt noch das Privileg, dass wir in den Detail-Call gehen,
yes,
und wo wir noch die Dinge detaillierter betrachten können. Falls du eine Stunde Freiheit noch nicht kennst, du findest das in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und wir sagen wie immer danke, dass du dabei warst. Ab jetzt wird dieser Podcast jeden Montag oder fast jeden Montag um 18 Uhr live sein, wenn wir halt Zeit haben. Ja. Nicht immer leider in so schöner Location. Am nächsten Montag wahrscheinlich in ähnlich schöner Location, ja, aber woanders. Aber auch auf Zypern auf jeden Fall. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Erwin, für deine Fragen. Wenn ihr generell Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne, danke und liebe Grüße aus Zypern. Ciao, ciao.
Ciao.